Auf dieser Kassette hören Sie unsere Radioakademie mit dem Titel Wege zur Überwindung der Glaubenskrise von und mit Eugen Bieser. Die vier Folgen wurden im Oktober 97 ausgestrahlt.
Kirche und Christenheit bieten schon beim ersten Anblick einen recht widersprüchlichen Eindruck. Von außen gesehen zeigt sich noch immer ein relativ geschlossenes Bild, das sich wohltuend von der Unübersichtlichkeit der weltanschaulichen Angebote abhebt. Wer aber in die tiefen Schichten dieses Erscheinungsbildes Einblick gewinnt, entdeckt dort Verunsicherungen und Defizite, die ihn umso schmerzlicher anrühren, als sie ihn an seine eigene Lebensproblematik erinnern. Dazu gehört vor allem der Eindruck, dass das Christentum an einer tiefgreifenden Identitätskrise krankt. Die Symptome sind alles andere als harmlos. Sie betreffen, um beim Schwersten einzusetzen, die Verunklärung des Gottesbildes, die es sogar dahin brachte, dass ein radikaler Feminismus den Vatergott Jesu gegen eine Muttergottheit altheidnischer Provenienz auszutauschen sucht. Kaum weniger erschreckend ist aber auch die verbreitete Tendenz, die Auferstehung Jesu aus ihrer zentralen Position zu verdrängen und alles Gewicht auf sein irdisches Leben zu legen. In schmerzlicher Betroffenheit nimmt der gläubige Christ die angesprochene Identitätsnot wahr, weil er sie gerade dort entdeckt, wo er festen Halt und verlässliche Orientierung zu finden hoffte und wo ihm stattdessen ein Spiegelbild seiner eigenen Ratlosigkeit entgegentritt. Wo er einen Raum der Geborgenheit erwartete, erinnert ihn manches eher an einen zugigen Warteraum. Und wo er eine brüderliche Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu finden hoffte, stößt er auf eine Ansammlung eifrig Diskutierender, die sich offensichtlich nicht einmal über ihr Thema einig werden können. Diese Enttäuschung wirft ihn auf sich selbst zurück und zeigt ihm, was ihm fehlt und was den Kern seines Unbehagens ausmacht. Was ihm fehlt, so begreift er jetzt, ist nichts Geringeres als er selbst. Das bemerkt er auch an seinen Zeitgenossen, denen noch viel an Besitz und Prestige, aber kaum noch an ihnen selbst gelegen ist. Doch eben dies macht ihn dann auch hellsichtig für die Notlage der Kirche. Seit Jahrzehnten setzt sie sich ein für den Frieden der Welt, für die Beseitigung der sozialen Missstände, für die Einhaltung der Menschenrechte und für die Notleidenden in den Hungergebieten der Erde. Und unablässig erhebt sich ihre Stimme für die Förderung der Sittlichkeit und die Wahrung der Schöpfungsordnung. Doch ist es das, was er letztlich von ihr erwartet? Wo bleibt ihr Beistand bei der Überwindung seiner Lebensnot und der ihn vielfach bedrängenden Lebensangst? Und wo ihre Antwort auf die Frage, die er nicht so sehr stellt, als vielmehr ist? Dann aber schlägt dieser deprimierende Eindruck unversehens in sein Gegenteil um. Denn mit einem Schlag wird ihm klar, dass er mit der Christenheit in einer tiefgreifenden Schicksalsgemeinschaft steht. Ihr Problem ist das Seine, und seine Lebensnot die ihre. Er begreift, dass ihr nicht mit einem bloßen Mitläufer und Nachbeter, sondern nur mit einem kreativen, selbstbewussten und tatkräftigen, kurz mit einem mündigen Menschen geholfen ist. Und ebenso deutlich sieht er ein, dass er das Stichwort seiner Selbstwerdung und Selbstfindung nur von der Instanz zu erwarten hat, die ihm das Offenbarungswort Gottes verbürgt. Aber geht es der Kirche, so fragt sich der bekümmerte Beobachter, nicht wie Moses in der gewaltigen Oper Arnold Schönbergs, der am Schluss mit einem Aufschrei zusammenbricht, »O Wort, du Wort, das mir fehlt!« Doch der auf das Felsenfundament der Gottesoffenbarung gegründeten Kirche kann das Wort auf die Dauer nicht fehlen, zumal sie, wie ihre ebenso lange wie dramatische Glaubensgeschichte lehrt, über ungeahnte Kräfte der Regenerierung verfügt. Daran wird man sich gerade unter dem Eindruck der heutigen Kirchen- und Glaubenskrise erinnern müssen. Denn damit beginnt sich die anfängliche Betroffenheit aufzuhellen und in aufkeimende Hoffnung zu verwandeln. Zwar sieht sich der heutige Mensch außerstande, sich aus eigener Kraft aus seiner Sinnkrise zu erheben, doch kann er nicht daran zweifeln, dass ihm in seiner Not eine Chance offen steht, sofern ihm das zu seiner Identität erwachende Christentum zur Beantwortung seiner Sinnfrage verhilft. Doch damit greift die Hoffnung weit über die tatsächliche Lage hinaus, die, wie die angeführten Symptome zeigen, durch eine ebenso umfassende wie durchgängige Identitätskrise gekennzeichnet ist. Wenn darin Abhilfe geschehen soll, muss sie mit dem beginnen, was zur Voraussetzung jeder persönlichen und sozialen Selbstfindung gehört, mit der Unterscheidung von anderen und anderem. Wir sagen du, um in der Abgrenzung von Freund und Feind ich sagen zu können. Und ebenso sprechen wir distanzierend von der uns umgebenden Welt, um in ihr unseren ganz persönlichen Standort bestimmen zu können. Das gilt uneingeschränkt auch vom Christentum in seinem Verhältnis zu den ihm besonders nahestehenden Religionen. Dazu gehört noch vor seinem Verhältnis zum Judentum und Islam, mit denen es über alles Trennende hinweg im Offenbarungsbegriff verbunden ist, sein Verhältnis zum Buddhismus. Und dies nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass dieser auf viele nach meditativer Vertiefung verlangende Christen eine wachsende Faszination ausübt. Auf die distanzierte Nähe zum Buddhismus verwies mit Nachdruck Romano Guardini, der im Buddhismus die das kommende Jahrhundert bewegende Herausforderung des Christentums erblickte. Für ihn tritt Buddha dadurch in eine Konkurrenz zu Jesus, dass er als einziger versuchte, Hand ans Dasein zu legen, um dessen Leid verursachende Faktoren auszuschalten. Denn er sah, was heute noch viel zu wenig begriffen wird, dass das schwerste Leid in dieser Welt nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, von Naturkatastrophen, sondern von Menschen ausgeht, insbesondere von jenen, die in ihrem politischen Geltungs- und Machtwahn noch immer blutjunge Menschen in einen allzu frühen und grausamen Tod schicken. Buddha wollte dem Einhalt gebieten, indem er den Weg zur Auslöschung des Lebens- und Machtwillens zeigte. Gerade dadurch rückte er in eine erstaunliche Nähe zu Jesus, der ebenfalls nur in völlig entgegengesetzter Absicht Hand ans Dasein legte, um den todverfallenen Menschen zum Rang und Stand der Gotteskindschaft zu erheben. Der Buddhismus versucht, das Leid in der Welt dadurch zu minimieren, dass er dessen Herd, die Leidenschaften, als Folgen des menschlichen Geltungs- und Herrschaftsstrebens auslöscht. In Abgrenzung davon gilt, wie nicht nachdrücklich genug betont werden kann, das Christentum ist keine asketische, sondern eine auf die Heilung des Menschen ausgerichtete und deshalb therapeutische Religion. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass Jesus zwar keinen der ihm zugewiesenen Hoheitstitel für sich in Anspruch nahm und demgemäß von seiner Umgebung weder als Messias noch als Herr angesprochen werden wollte, dass er sich dafür aber jedoch umso nachdrücklicher als den Arzt bezeichnete, der sich gesandt wusste, die Blinden und Lahmen zu heilen und die am gebrochenen Herzen Leidenden aufzurichten. Nein, das Christentum ist anders als der Buddhismus und die ihm darin nahestehende Gnosis keine Religiosität der Entäußerung, der Schwächung und der Selbstbeschädigung des Menschen, sondern die seiner Erhebung und Heilung. Denn es weiß wie keine andere um die vielfältigen Verletzungen und insbesondere um jene Wunde, die ihm durch seine Todverfallenheit geschlagen ist. Und es weiß sich beauftragt, das Öl und den Wein des barmherzigen Samariters in diese Wunde zu gießen. Wenn das im Umgang der Kirche mit den Menschen kaum zum Ausdruck kommt und stattdessen eher der Eindruck entsteht, dass sie das Salz rigider Vorschriften in diese Wunde streut, hat das zweifellos mit einer Fehleinschätzung der ihr gestellten Aufgabe zu tun. Denn die Kirche ist entgegen einer verbreiteten Ansicht nicht die höchste Kontrollinstanz und Wächterin über die Einhaltung der Moral, sondern die gottgesandte Helferin des Menschen mit dem Ziel, ihn aus den vielfältigen Zuständen der Entfremdung auf den Weg zu sich selbst und zum Vollzug des Guten zu bringen. Doch der Gedanke an Sittlichkeit und Moral wirft unabweislich die Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu seiner Ursprungsreligion, dem Judentum, auf. Wer sich an dessen Ursprung, an die Gesetzgebung am Sinai erinnert, weiß auch schon, dass das Judentum von seinem Entstehungsgrund her als eine moralische Religion zu gelten hat. Es ist der Ruhm und Inbegriff der Auserwählung Israels, dass ein Bundesgott es in seinen heiligen Willen eingeweiht und ihm sein Gesetz übergeben hat. Wer sich in die sittliche Botschaft des Evangeliums vertieft, weiß aber auch, wie sehr sich Jesus um die Verinnerlichung und Hebung der menschlichen Sittlichkeit bemüht und dass er diese Bemühung dadurch krönte, dass er sie neu und gegen alle Tradition auf das Prinzip Liebe begründete. Der Vergleich mit dem Judentum lehrt jedoch, dass das Christentum nicht als eine moralische, sondern als eine wesenhaft mystische Religion zu gelten hat. Lessing, der Dichterphilosoph der Aufklärung, verfiel einem folgenschweren Irrtum, als er in seiner Spätschrift Die Erziehung des Menschengeschlechts den Streit um die Möglichkeit und den Sinn einer Offenbarung dadurch zu entschärfen suchte, dass er diese als das Werk einer göttlichen Pädagogik ausgab. So sehr er damit der Denkbarkeit einer Gottesoffenbarung Raum zu schaffen suchte, verfehlte er durch deren wirklichen Sinn. Denn genauer bedacht wäre Gott kein qualifizierter Erzieher, wenn er den Menschen, wie ihm nur zu oft unterstellt wird, durch seine Offenbarung die Last des eigenen Nachdenkens und Forschens abnehmen würde, so mühsam ihr Erkenntnisweg im Einzelnen sich gestalten mag. Deshalb gibt die Offenbarung ebenso wenig Auskunft über den Vorgang der Schöpfung wie über den Termin des Weltenendes, ebenso wenig Aufschluss über die Existenz von Engeln und Teufeln wie über die Ordnung der jenseitigen Reiche. Wohl aber belehrt der Offenbarungsgott den Menschen über das, was er ist, und dies sogar im doppelten Sinn dieses Ausdrucks. Denn wenn das Uneinklagbare geschieht, dass Gott aus dem Dunkel seiner Verborgenheit hervortritt und sein ewiges Schweigen bricht, um ihm zu sagen, wer er ist, hat er damit auch die Frage des Menschen nach dem Sinn seines Lebens beantwortet. Das ist der wunderbare Kern des Offenbarungsgeschehens, das den Menschen somit keineswegs, wie oft vermutet wird, sich selbst entfremdet, sondern ihn erst wirklich zu sich bringt. Wunderbar ist daran vor allem, dass die göttliche Mitteilung den Menschen nicht nur über sich selbst in Kenntnis setzt, sondern dass sie ihn verwandelt. Ihr geht es nicht so sehr um die Erziehung des Menschen, wie Lessing vermutete, sondern um dessen Erhebung in die Seinsform der Gotteskindschaft. Gotteskindschaft ist aber ein Grundwort der christlichen Mystik. Wer dazu gelangte, hat einem Schlüsselsatz des Apostels Paulus zufolge die Religiosität der Distanz und Angst hinter sich gelassen und Zugang zum Herzen Gottes gewonnen. Für dieses Ziel will das Christentum den Menschen gewinnen, zu diesem Ziel bahnt es ihm den Weg. Doch der Mensch braucht nicht nur, wie die Scharen der Orientierungslosen nur allzu deutlich zeigen, ein Ziel, sondern ebenso sehr auch einen erfüllenden Lebensinhalt. Und eben darum geht es bei dem, was Gotteskindschaft innerlich besagt. Wie bereits angedeutet, ist es der Apostel Paulus, der darüber auf einem Höhepunkt seines Römerbriefs Aufschluss gibt. Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern den Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, Abba, Vater. Wie Albert Schweitzer, der große Interpret der paulinischen Mystik, betont, ruht diese auf zwei Pfeilern, der Formel in Christus und der dazu gegensinnigen des Christus in uns. Während die erste darauf abhebt, dass der fortlebende Christus die Seinen wie eine lebendige Sphäre umgibt und umschirmt, spricht die zweite davon, dass er in ihnen vernommen, erkannt und erfahren sein will. So findet der Glaubende in ihm das, was er außer ihm vergeblich suchte, den Sinn seines Lebens, und diesen in der denkbar beglückendsten Form, dass er ihn als seinen dialogischen Lebensinhalt erfährt. Gleichzeitig begreift er, dass er dabei zur Identitätsmitte des Christentums vorgedrungen ist und dass sich die Schicksalsgemeinschaft, die ihn mit diesem verbindet, nicht klarer und schöner bestätigen konnte. Oberflächlich besehen steht das Verhältnis des heutigen Menschen zum Christentum noch immer im Zeichen einer wachsenden Entfremdung. Tatsächlich aber besteht zwischen beiden eine Schicksalsgemeinschaft, durch die sie bei der Lösung ihrer Lebensprobleme aneinander verwiesen sind. Diese Schicksalsgemeinschaft hat viele Gesichter. Besonders auffällig aber zeigt sie sich darin, dass beide nicht wirklich bei sich sind. Für den Menschen erkannte dies schon zu Beginn dieses Jahrhunderts die von Martin Heidegger und Karl Jaspers entworfene Existenzphilosophie, die von der Erkenntnis ausging, dass der Mensch noch immer zum vollen Menschsein unterwegs ist und auf dem Weg dahin immer wieder hinter sein Werdeziel zurückfällt oder aber durch Einflüsse sozialer und politischer Art unter sein Niveau gedrückt wird. So kommt es dazu, dass er nicht so urteilt, wie es seiner Einsicht entspricht, sondern so, wie man denkt. Und dass er nicht mehr so entscheidet, wie es ihm sein Gewissen eingibt, sondern so, wie es ihm von den offenen und geheimen Verführern mit propagandistischen Mitteln eingeredet wird. Obwohl gerade die Diktaturen dieses Jahrhunderts in diese Kerbe schlugen und die Menschen durch terroristische Unterdrückung zu willenlos agierenden Befehlsempfängern herabwürdigten, haben diese aus der schrecklichen Lektion der Zeit offensichtlich kaum gelernt, so dass der amerikanische Soziologe David Riesman zu der Feststellung gelangte, dass der moderne Mensch mehrheitlich außen gesteuert statt innen geleitet ist. Unaufgerufen bleibt deshalb, was der Mensch aufgrund seiner Talente und seiner Berufung zu einem personal gestalteten Leben sein könnte, und unerledigt die Aufgabe, die sich ihm mit seinem Menschsein stellt. Selbstverständlich trifft das skizzierte Bild in dieser Form auf das Christentum nicht oder doch nur sehr bedingt zu. Obwohl an seinen Rändern bedenkliche Wucherungen wahnhafter Zielsetzungen auftreten. Dennoch besteht auch hier ein schmerzliches Defizit, das die Kirchen vor die Frage stellt, ob sie sich ihrer Identität bewusst sind und ob sie sich für die Identitätsfindung ihrer Gläubigen verantwortlich fühlen. Noch auffälliger ist die in der Christenheit herrschende Kopflastigkeit, die der moralischen Peripherie ein bedenkliches Übergewicht über das Zentrum verlieh. Die Menschen reagieren auf diese Verlagerung der lehramtlichen Aussagen, auf Anweisungen und Appelle mit zunehmender Gleichgültigkeit und Ablehnung, besonders dann, wenn diese Mahnungen in Form von Direktiven und Imperativen an sie ergehen. Denn sie sind zu großen Teilen durch die Höllen der Diktaturen hindurchgegangen, die sich mit ihren Untergebenen grundsätzlich im Befehlston zu verständigen pflegten. Von der Kirche erwarten die Menschen aber eine andere, eine mütterlich zusprechende und bei aller Strenge aufrichtende, ermutigende und tröstende Sprache. Denn der heutige Mensch ist von seinem Lebensgefühl her krank. Er leidet an der ihm durch seine Todverfallenheit geschlagenen Wunde, an einem gebrochenen Selbstverhältnis und an dem auf einen Tiefpunkt gesunkenen Lebenswillen. Was er braucht, sind in erster Linie Trost und Heilung, weil er dann erst in der Lage ist, die an ihn ergehenden Appelle aufzunehmen und zu befolgen. Doch wird er dies in der Kirche finden? Bekanntlich entbrannte in der theologischen Diskussion um die Jahrhundertmitte eine heftige Kontroverse um die Frage, welchen der im Evangelium gebrauchten Hoheitstitel Jesus für sich selbst in Anspruch nahm. Dem letztlich negativen Ergebnis dieser Diskussion zufolge nannte er sich aber weder Davids Sohn noch Menschensohn und Gottessohn und ebenso wenig Messias und Kyrios. Doch darüber wurde die unbestreitbare Tatsache übersehen, dass Jesus einen Titel mit Nachdruck für sich in Anspruch nahm, als er erklärte, nicht die Gesunden, die Kranken brauchen den Arzt. Damit unterscheidet er keineswegs die Kranken, die seine Hilfe benötigen, von denen, die aus eigener Kompetenz und Anstrengung sich selber helfen können. Vielmehr meint er mit den Gesunden diejenigen, die sich in fataler Selbstverkennung für gesund halten und deshalb seiner Hilfe erst recht bedürfen. Somit erklärt er sich in diesem Schlüsselwort zum Arzt der gesamten Menschheit, denn er weiß, alle gleichen dem bereits geknickten Schilfrohr, das bei jeder weiteren Belastung brechen würde. Deshalb nennt er sie die Bedrückten und Beladenen, die bei ihm Ruhe finden, und deshalb sieht er sie hingestreckt wie hirtenlose Schafe, die seiner Führung bedürfen. Und er weiß, dass sie zu innerst an einem gebrochenen Herzen leiden, das nur durch seinen Beistand gesunden kann. Deshalb versammelt er sie alle um den Tisch seiner Lebensgemeinschaft, um ihnen das Brot des Lebens zu reichen, das er selber ist. Darauf muss sich die kirchliche Verkündigung zurückbesinnen, wenn der Lebensnot des heutigen Menschen wirklich abgeholfen werden soll. Wie aber ist dieser Mensch von all dem betroffen? Die genaueste Diagnose stellte ihm Sören Kierkegaard in seinen beiden Werken »Die Krankheit zum Tode« und »Der Begriff Angst«, die schon im Titel den von ihm erhobenen Befund zum Ausdruck bringen. Danach leidet der moderne Mensch an einem zerstörerischen Selbstzerwürfnis, das ihn der Verzweiflung verfallen lässt. Daher die ihn durchdringende Lebensangst, die einem Wort des Philosophen Karl Jaspers zufolge zu seinem unheimlichen Begleiter geworden ist und alle seine Beziehungen verdüstert, die Beziehung zu Gott ebenso wie die zu seinen Mitmenschen und nicht zuletzt die zu sich selbst. Geschürt wird diese Angst durch die von allen Seiten auf ihn eindringende Sorge, durch die Sorge um die sich ihm verdüsternde Zukunft, durch die Sorge um den Erhalt seiner Gesundheit, durch die Sorge um den Zusammenhalt seines Lebenskreises, um den Erhalt seines Arbeitsplatzes und um den Rest des ihm verbliebenen Lebensglücks. Die Sorge aber blendet nach der Einsicht Jesu alles aus, was dem Menschen Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung verbürgt. War es damals die große Chance, die sich Israel mit ihm und seiner Sendung eröffnete, so sind es heute nicht zuletzt die viel zu wenig gewürdigten Vergünstigungen der Gegenwart, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs anhaltende Friedenszeit, der so noch nie erlebte Wohlstand, der Fall des Eisernen Vorhangs und für die Deutschen das Himmelsgeschenk der Wiedervereinigung. Ein Engel müsste erscheinen, um uns die Binde der Angst und Sorge von den Augen zu nehmen, damit alle das endlich wahrnehmen und aufatmen lernten. Doch anstelle des ersehnten Engels tritt Jesus selbst auf uns zu mit demselben Wort, mit dem er einst den um das Leben seiner Tochter bangenden Vater aufgerichtet hatte. Keine Angst, glaube nur. Dieser Zuspruch enthält eine ganze Theologie, denn er erklärt das Christentum zur Religion der Angstüberwindung. Bei genauerem Hinhören wird überdies klar, dass sich hier in die Stimme des historischen Jesus bereits die des Auferstandenen einmischt und das besagt, das Christentum ist überdies die einzige Religion, die es mit der Macht des Todes aufgenommen hat. Mit der Angst überwindet es das Vorspiel des Todes, denn die Angst ist der Vorgefühlte, der tägliche Tod. Wer sich ängstigt, glaubt, wie ein Sterbender, im Abgrund des Nichts zu versinken. Ihm ergeht es wie Petrus, der Jesus über den See entgegengehen wollte, es dann aber mit der Angst zu tun bekam und zu sinken begann, bis ihn, durch seinen Notschrei herbeigerufen, die rettende Heilandshand in Sicherheit brachte. Doch wo bekommt der heutige Mensch, dem die Lebensangst zum unheimlichen Begleiter geworden ist, diese Retterhand zu fassen? Das ist die Frage nach der angstüberwindenden Lebensleistung Jesu und nach der von diesem Arzt der Menschheit gebotenen Therapie. Sie besteht, wie ein tieferer Blick in das Evangelium lehrt, in der dreifachen Neuordnung der menschlichen Grundverhältnisse, der Beziehung des Menschen zu Gott, zu Mitmenschen und zu sich selbst. Die Tiefen der Gottheit entsiegelte Jesus mit der Erkenntnis, Gott ist Licht und die Finsternis des Angst- und Schreckenerregenden ist nicht in ihm. Oder noch wesentlicher, Gott ist die bedingungslose, gute wie böse, mit grenzenloser Güte umfangende Liebe. Von ihr aber gilt, sofern sie nur in die Menschenherzen dringt und von ihnen Besitz ergreift, Furcht ist nicht in der Liebe, vielmehr treibt die vollkommene Liebe die Furcht aus. Nicht weniger tief griff Jesus aber auch in die von der Angst verstörten menschlichen Beziehungen ein, indem er mit seiner Forderung »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« im Andern den Nächsten sehen lehrte. Kein Ringer, bemerkt Kierkegaard dazu, hat je seinen Gegner so mächtig umfasst und niedergezwungen, wie dieses Wort unsere Selbstliebe und Selbstsucht niederringt. Nur müsste man es, meint er, um wirksam zu werden, anders übersetzen. Nicht nur wie, sondern als dich selbst. Denn Jesus lässt uns im Mitmenschen das Spiegelbild unserer selbst wahrnehmen, sodass für ihn verständnisvolles, hilfsbereites und liebendes Begegnen so viel wie zu sich selbst kommen besagt. Wer sich des anderen annimmt, vollzieht somit die von Romano Guardini als die Grundtugend unserer Zeit herausgestellte Annahme seiner selbst. Im Gegenfall besagt dies allerdings auch, wer den anderen verstößt, verwirft in ihm sich selbst. Mit diesen beiden Urängsten zusammen reißt Jesus aber auch die dritte Pfahlwurzel der Lebensangst aus dem Herzen des Menschen. Die Angst vor sich selbst und damit die Befürchtung, nicht für sich selbst einstehen und das, was man ist, nicht festhalten zu können. Dem begegnet Jesus mit dem, was man den kristallenen Kern seiner Heilsbotschaft nennen könnte, mit seinem Wort von der Erhebung des Menschen zur Gotteskindschaft, das die johannäische Gemeinde zu der enthusiastischen Aussage bewog, dass wir aufgrund der uns von Gott entgegengebrachten Liebe seine Kinder nicht nur heißen, sondern sind. Doch damit ist die verdunkelte Mitte noch nicht ganz ans Licht gehoben. Denn Jesus ist nicht nur der Arzt, der die uns durch die Todverfallenheit geschlagene Wunde heilt und die Angst von unseren Herzen nimmt. Er ist auch derjenige, der das Herz der Seinigen durch seine Anwesenheit ausfüllen möchte. Davon spricht das Neue Testament in seinen bisweilen fast esoterisch klingenden Spitzenaussagen. So versichert Jesus im Matthäusevangelium: Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. In einer ausgesprochenen Innerlichkeitssprache wiederholt das der johannäische Jesus, wenn er auf die naheliegende Frage, warum er sich nur im Jüngerkreis, nicht aber öffentlich vor aller Welt mitteile, antwortet: Wer mich liebt, wird mein Wort festhalten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Sie in mir und ich in ihnen. So hatte es Jesus auch in seinem Abschiedsgebet zum Ausdruck gebracht. Knapper und klarer hätte er die Mitte des Christentums gewiss nicht umschreiben können. Wir in ihm, das ist die Geborgenheit, die wir außerhalb von Christentum und Kirche vergeblich suchen. Er in uns, das ist der Lebensinhalt, der uns beglückt, bestärkt und erfüllt. Diese Mitte muss neu entdeckt und zum Leuchten gebracht werden. Dann braucht man sich um die Zukunft von Christentum und Kirche nicht mehr zu fürchten.